Klatsch, noch ein Tropfen Wachs, und wie ungeniert sie sich über seine frisch geschriebenen Worte beugte. »Das hört sich nicht schlecht an«, sagte sie zu Maggie, als hätte er selbst sich vor ihren Augen in nichts als kalte Waldluft aufgelöst. »Nein, wirklich nicht schlecht. Es war nicht zu fassen.« Und nun beugte Rosenquarz sich auch noch über seine Zeilen und runzelte die gläserne Stirn dabei so sehr, dass sie aussah, als hätte Wasser Falten geschlagen. »Ah, willst du dein Urteil vielleicht auch noch abgeben, bevor ich weiterschreibe?« fuhr Fenoglio ihn an. »Irgendwelche Wünsche, dass ich einen heldenhaften Glasmann vorkommen lasse oder eine dicke Frau, die alles besser weiß und den Natternkopf so sehr in den Wahnsinn treibt, dass er sich den weißen Frauen freiwillig übergibt? Das wäre doch eine Lösung, oder?« Maggie trat an seine Seite und legte ihm die Hand auf die Schulter. »Du weißt nicht, wie lange du noch brauchen wirst, oder?« Ihre Stimme klang so verzagt, wahrlich nicht wie eine Stimme, die diese Welt schon ein paar Mal verändert hatte. »Es wird nicht mehr lange dauern.« Fenoglio gab sich alle Mühe, zuversichtlich zu klingen. »Die Worte kommen, sie...« Er verstummte. Von draußen drang der heisere, langgezogene Schrei eines Falken herein. Wieder und wieder. Das Alarmsignal der Wachen. Oh nein! Das Nest, in dem Fenoglio sich häuslich niedergelassen hatte, hing über einem Ast, der breiter als sämtliche Gassen in Ombra war. Trotzdem wurde ihm jedes Mal schwindelig, wenn er die Leiter hinunterstieg, die Doria ihm gebaut hatte, damit er sich nicht an einem schwankenden Seil herunterlassen musste. Der schwarze Prinz hatte überall Seile spannen lassen, die die Räuber aus Ranken und Rinde geflochten hatten. Außerdem ließ der Baum selbst so viele Luftwurzeln und Zweige herabhängen, dass die Hände immer etwas zum Festhalten fanden. Doch die Tiefe, die unter den schlüpfrigen Ästen gähnte, konnte all das nicht vergessen machen. »Nun, du bist eben kein Eichhörnchen, Fenoglio«, dachte er, während er sich an ein paar holzige Ranken klammerte und nach unten spähte. »Aber für einen alten Mann machst du deine Sache hier oben gar nicht so schlecht.« »Sie holen die Seile ein!« Signora Loredan bewegte sich im Gegensatz zu ihm erstaunlich gewandt auf den hölzernen Luftwegen. »Das sehe ich auch«, knurrte Fenoglio. Sie holten alle Seile ein, die zum Fuß des Baumes hinunterführten. Das konnte nichts Gutes bedeuten. Farid kam zu ihnen herabgeklettert. Er hockte oft bei den Wachen, die der schwarze Prinz in den obersten Ästen des Baumes postiert hatte. Himmel, wie konnte ein menschliches Wesen nur so geschickt klettern? Der Junge war fast ebenso gut wie sein Marder. »Da sind Fackeln, sie kommen näher«, stieß er atemlos hervor. »Und hört ihr das Hundegebell?« Anklagend sah er Fenoglio an. »Hast du nicht gesagt, niemand kennt diesen Baum? Dass er und die Nester vergessen sind?« »Vorwürfe, natürlich. Geht etwas schief, gebt Fenoglio die Schuld.« »Und Hunde finden auch vergessene Orte«, fuhr er den Jungen an. »Frag lieber, wer unsere Spuren verwischt hat. Wo ist der schwarze Prinz?« »Unten bei seinem Bären. Er will ihn verstecken. Das dumme Biest will sich einfach nicht heraufziehen lassen.« Fenoglio lauschte. Tatsächlich. Er hörte Hunde. Verflucht. Dreimal verflucht. »Was soll's?« Signora Loredan tat natürlich, als könnte sie das Ganze überhaupt nicht erschüttern. »Sie können uns nicht herunterholen, oder? So ein Baum muss doch leicht zu verteidigen sein.« »Aber sie können uns aushungern.« Farid verstand mehr von Situationen wie dieser, und Elinor Loredan sah plötzlich doch etwas beunruhigt aus. Und wen starrte sie an? »Ah, jetzt bin ich wieder die letzte Rettung, nicht wahr?« Fenoglio ahmte ihre Stimme nach. »Nun schreib doch etwas, Fenoglio! Das kann doch nicht so schwer sein!« Die Kinder kletterten aus den Nestern, in denen sie schliefen. Sie liefen über die Äste, als wären es Feldwege, und lugten erschrocken nach unten. Wie hübsche Käfer sahen sie aus in dem riesigen Baum. Arme kleine Dinger. Despina lief auf Fenoglio zu. »Sie können nicht herauf, oder?« Ihr Bruder sah ihn nur an. »Natürlich nicht«, sagte Fenoglio, auch wenn Ivos Augen ihn Lügen straften. Ivo war immer öfter mit Roxanes Sohn Jehan zusammen. Die zwei verstanden sich gut. Sie wussten beide zu viel über die Welt für ihr Alter.